Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo, hier ist Football Quark. Diese Woche mit einer NFL Draft Review aus dem Jahr 2019. Viel Spaß!
Wenig Masse.
Mein Name ist Torben Dill und mir gegenüber virtuell zugeschaltet der, ich habe gedacht, die Chargers draften eigentlich besser, Chargers-Fan, Tobias Dannenberg. Hallo.
Moin, Torben, ne? Ja, die Chargers nailen halt diese Picks, die so ein bisschen blenden, weißt du? So die ersten Runden laufen mal ganz gut, außer die dritte. Die dritte ist oft eine Katastrophe, nicht immer, aber oft. Und danach halt auch. Und eigentlich die ersten beiden sind immer mal gut für so einen Offense-Rookie, Defense-Rookie-of-the-Year-Kandidaten, der dann so richtig reinscheißt, Justin Herbert, Joey Bosa. Aber danach so diese Late-Round-Picks, da hörst du nicht ganz so oft was von. Aber ich weiß, du willst auf einen First-Round-Pick hinaus. Über den reden wir aber wahrscheinlich später.
Definitiv. Heute geht es nämlich um den NFL Draft 2019. Wir haben uns mal die Mühe gemacht und haben uns das Ganze angeguckt. Wir werden aber nicht die erste Runde einfach redraften, weil das ist uns ein bisschen zu billig. Jetzt mit dem Wissen von heute, 3 Jahre später zu sagen, also Pick XY, der war übrigens nicht gut. Spieler aus der 7. Runde wäre ja viel besser gewesen. Ja, das wäre ein bisschen einfach. Und ja. Wir haben uns gesagt, wir schreiben hier mal 5 Überraschungen raus, 3 Enttäuschungen und gehen dann die Top 10 durch. Das muss in dem Fall reichen und ist, glaube ich, auch fairer im Ganzen.
Ja, auf jeden Fall. Und mit diesen ganzen Redrafts kannst du halt auch nicht wirklich viel anfangen, weil da wird einfach ein Highlight-Spieler nach dem nächsten gepickt. So, DK Metcalf, Deebo Samuel, AJ Brown. Ja, ist klar, keins von diesen Teams braucht einen Receiver, aber hey, let's go. Ja, das sind gute Spieler, ja, die hatten gute Seasons. Aber passt hier an der Stelle nicht. Hier ist der unspektakuläre Defensive Tackle vielleicht einfach doch der bessere Pick gewesen.
Ja, ja, vor allem, man muss ja immer zurückdenken, mit dem Wissen von damals. 3 Jahre später zu sagen, yo, das Spieler XY ist total gut. Jetzt zu sagen, Tom Brady war mit dem 199. Pick in Runde 6 total der Stil, ja, ist halt einfach. Aber die Kunst ist ja, dass
zu sagen,
die Kunst ist das ja sozusagen vorher zu wissen und dann einfach eine gute Trefferquote zu haben. Und was mir aufgefallen ist, also insgesamt, ne, also man hat natürlich so seine Spieler pro Draft, aber von ganz vielen hat man auch einfach nie etwas gehört.
Ja. Ich meine, die Draft-Vorbereitung für den diesjährigen Draft, die ist ja noch gar nicht so lange her. Und du denkst ja so, aus dem Spieler wird mal was. Oh, und den Spieler, der hat mir richtig gut gefallen in der 5. Runde. Boah, und der in der 4. Runde, safe in Stil. Oder der in der 7. Alter. Wenn das nicht irgendwann mal ein All-Pro wird, weiß ich auch nicht. Weil du dich so reinsteigerst, guckst dir das Tape an, alles College-Spieler sehen alle erstmal prinzipiell relativ krass aus. Ja, und wahrscheinlich wird ein Beavers am Ende ein Special-Teamer sein oder wer auch immer, weißt du? So, man denkt immer, da wären so viele geile Namen dabei, so viele nice Spieler, wenn man den Draft vorbereitet. Aber wenn man dann auf ihn zurückschaut, merkt man halt, ja, weiß ich nicht, so Russell Wilsons oder Richard Shermans oder Tom Bradys, die später gehen und All-Pros werden. Ja, ist nicht die Regel.
Absolut. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Mit den 5 Überraschungen des Drafts. Nenn mal deine erste.
Ja, das Schöne bei diesen Überraschungen ist, wir können aus der ersten Runde raus. So, und die Spieler wertschätzen, die außerhalb der ersten Runde gedraftet wurden und trotzdem super erfolgreich sind. Und mein erster Spieler ist ein Wide Receiver, ist in Runde 2 an 36 gedraftet worden von den San Francisco 49ers und heißt Deebo Samuel. Also, wenn der letztes Jahr nicht eine Breakout-Season hatte, dann weiß ich auch nicht. Wir hatten letztes Jahr so einen Auktionsdraft oder so gespielt bei Fantasy, wo du irgendwie so eine Summe an, also Betrag X hast und den kannst du ausgeben und dann bietet man auf die Spieler. Und ich weiß, mein letzter Spieler war so für so $1, weißt du, alle hatten schon keinen Bock mehr und auf Autodraft und ich, Nerd, saß da halt noch. So, ja, komm, für $1 nehme ich Deebo. Passt schon, wird vielleicht ganz nice, hat vielleicht eine Breakout-Season. Ja, hatte er, würde ich sagen, ne? 1405 Receiving Yards, 6 Touchdowns, 365 Rushing Yards, 8 Touchdowns. Also wenn das nicht ein Spieler für Kyle Shanahan ist, dann weiß ich auch nicht. Und wir sprechen immer so von hybriden Safety-Linebackern in der Defense. Er ist genau sowas in der Offense und dadurch eine übelste Waffe.
Ja. Die Frage ist natürlich, bei Safeties und Linebackern ist ja immer die Frage, ja, wie bezahle ich denn jetzt? Bei Running Backs und Receivern ist es ja dann so, ja, bezahle ich ihn jetzt als Running Back, bezahle ich ihn als Receiver oder gebe ich ihm einfach das doppelte Gehalt?
Ja, das Doppelte. Das Ding ist, er ist halt nicht Cordarrelle Patterson. Dafür hatte er zu wenig Rushing Yards, um hier irgendwie als Running Back durchzukommen. Ne? Wobei zum Ende hin hat er extrem viele Snaps auch auf Running Back. Ne? Also wirklich auch nicht Rushing Yards im Sinne von irgendwelche Jet Sweeps oder so ein Gedöns, sondern wirklich als Running Back aufgestellt, weil Brandon Ayuk immer mehr Bälle gefangen hat. Aber noch ist er ein Receiver-Tor. Mehr ist schon noch. Wer 1400 Yards fängt, der ist schon noch ein Receiver. Und da bezahlt du ihn als Receiver und dann kriegt er auch mehr Geld.
Ja, absolut. Wahrscheinlich will er deswegen ja auch weg.
Ja, das ist auch so ein Ding, ne? Eigentlich wollte ich ihn ja erst nicht nehmen, ne? Wirklich krasse Season. Hat mir die Fantasy-Liga gerettet. Ja, aber dieses Drama geht mir jetzt schon wieder auf die Nerven, ne? Das geht mir schon wieder richtig auf die Nüsse, sowas. Absolut. Naja, steck's nicht drin, Tom. Wen hast du?
Also ich bin tatsächlich noch mitten in der ersten Runde. Diesmal auf Pick 19. Pick 19 von den Tennessee Titans, Jeffrey Simmons. Der Typ ist eigentlich, der ist damals, ich habe mir das mal durchgelesen, nur aufgrund von Verletzungen gefallen. Er ist aber zur Erklärung der fünfte Defensive Tackle im Draft 2019, der gedraftet wurde. Vor ihm sind Dexter Lawrence, Christian Wilkins, Ed Oliver und Quinnen Williams gegangen. Und ich würde jetzt in meiner, also Top 2 ist er hier auf jeden Fall. Meiner Meinung nach ist er der Beste von denen. Und wenn du den fünften von einer Position kriegst, man sagt ja dann, man diskutiert ja so in irgendwelchen Draft-Analysen immer, ja, hole ich mir den besten Linebacker oder den viertbesten Receiver? Naja, eigentlich hat man keine Ahnung. Also wenn man sozusagen überzeugt davon ist, dass ein Spieler gut ist, dann kannst du auch den vierten oder fünften positionsgerankt im Draft holen. Weil es kann halt auch der Jeffrey Simmons kommen, der fünfte sozusagen als Defensive Tackle war, aber meiner Meinung nach jetzt der Beste ist, wenn man jetzt drauf gucken würde.
Ja, soll ich dir was sagen? Ich habe auf jeden Fall damit gerechnet, dass du ihn nimmst. hat mich jetzt nicht überrascht, Torben. Ja, du kannst das halt nicht wissen. Also es gibt vielleicht so diesen einen Spieler, wo man sagt, ja, okay, das ist so ein Ausnahmetalent, weiß ich nicht, ein Bosa im Draft oder so, dann Miles Jarrett, wo man wirklich sagen kann, ja, okay, wenn du den kriegst, das ist halt safe. Aber ich sag mal, die nächsten 4, 5 oder noch mehr, ja, kann das auch einfach mal tauschen. Deswegen ist immer, ich finde das immer ein bisschen unangemessen, wenn dann Leute im Nachgang sagen, ja, er hat sich für den 5. besten Defensive Tackle entschieden, anstatt den 1. besten Linebacker zu nehmen. Ja, nur weil er dein 5. bester Defensive Tackle war, heißt das nicht, dass er das auch für die Tennessee Titans war. Vielleicht saßen die da auch und haben sich gedacht, nice, ja, wir finden den hier am besten von allen Tackles und kriegen ihn an dieser Stelle. Wie nice ist das denn? Also Simmons, ja, nicer Pick. Gefällt mir, es sind echt viele Tackles weggegangen in der ersten Runde, ne?
Und definitiv, besser. Also mehr, auch ungewöhnlich viele. Und die sind auch alle nicht schlecht, das muss man jetzt mal dazu sagen. Da ist kein schlechter Spieler bei, von denen, den ich gerade genannt habe. Aber ein Christian Wilkins oder ein Dexter Lawrence, die sind für mich halt, das sind gute Spieler, aber halt mindestens 2 Stufen unter einem Quinnen Williams oder halt einem Jeffrey Simmons.
Ja. Ja, finde ich gut, gefällt mir der Pick. Ich, Tom, verlasse jetzt die erste Runde wieder und gehe in die vierte. Und ich könnte mir vorstellen, dass du auch schon geahnt hast, dass ich diesen Spieler nehme. Mal schauen, ich bin gespannt. Ich habe Edge Rusher, Runde 4, Pick 106.
Hä? Soll ich jetzt Max Crosby?
Also. Ja, okay, ja, Max Crosby. Max Crosby von den Las Vegas Raiders. Ich finde es einfach erstmal auch einfach eine mega nice Story. Ne? Aus einer Alkoholabhängigkeit, den Entzug zu machen, jetzt seit Jahren trocken. Und unabhängig davon, dass das eine nette Story ist, halt auch so krass zu performen. Also seit er gedraftet wurde, 25 Sacks, 43 Tackle for Loss. Er hat in den letzten beiden Seasons auch jedes Game gespielt. Also auf den kannst du dich verlassen. Ich weiß noch, ich war übelst beeindruckt vom Game, ich glaube Week 18 letztes Jahr gegen die Chargers, wie viel Druck der generiert hat, wie viel Snaps der gespielt hat. 11 Pressures, glaube ich, in dem Spiel. In der Season über 100 Pressures und damit second highest graded Edge Rusher von PFF. Ah, schon nice. Und jetzt hat er seinen neuen Vertrag bekommen. 4 Jahre, 94 Millionen, 53 garantiert. Nicht schlecht für einen Viertrunden-Pick, wa? Und da sind noch mehr Edges vorher weggegangen.
Absolut, absolut. Also das Ding ist, man muss halt, die Story ist gut, aber unabhängig davon ist ein Viertrunden-Pick, der so abliefert, halt erstmal ist schon wert, als Überraschung bezeichnet zu werden. Also ich habe ihn hier auch stehen. Also es geht gar kein Weg dran vorbei, ihn hier nicht zu nennen als richtig guten Pick.
Ja, absoluter Stil in der vierten Runde bei der Performance plus Premium-Position. Also du kommst um ihn gar nicht rumherum.
Ja. Okay, willst du trotzdem weitermachen? Oder? Ja, ich mache hier trotzdem. Ich bin noch in Runde 3. Ich bin nämlich bei einem Wide Receiver. Ich gehe hier mit Terry McLaurin, der nach Washington gegangen ist. Und ich muss halt sagen, es gibt ja immer die Ausrede von wegen, ja, Spieler XY oder Receiver XY konnte noch nicht abliefern, weil er hatte keine gute QB-Situation. Und dann schauen wir uns mal die QB-Situation in Washington an. Die hatten in den letzten 3 Jahren 7 unterschiedliche Ballschmeißer und Terry McLaurin hat es trotzdem geschafft, 3000 Yard-Seasons hinzulegen. Und da muss ich halt sagen, und er ist im Moment noch immer underrated, liegt wahrscheinlich auch daran, dass er in Runde 3 gegangen ist, aber er ist für mich einer der besten Receiver, also Top 10 würde ich ihn auf jeden Fall auf der Position Receiver mittlerweile zählen, und er hat halt konsequent abgeliefert, egal unter welchen Umständen, Terry McLaurin hat immer Yards gemacht. Und das in der dritten Runde.
Ja, genau. Und hier musst du die QB-Situation absprechen, weil ich glaube, man findet einen Case dafür, dass der beste Quarterback, der ihm den Ball zugeschmissen hat, Taylor Heinicke war mit 15 Spielen in 2021, weil Alex Smith, klammer ich mal aus, weil das war ja nach seinem Comeback und so spektakulär und bewundernswert das auch war, er war natürlich nicht mehr der Alte. Ne? Also das ist schon beeindruckend. Ja. Deswegen, deswegen habe ich auch Terry McLaurin. Ich meine, AJ Brown, DK Metcalf, alles cool. Aber Terry McLaurin mit der Situation für mich noch der spektakuläre Spieler. Plus die Tatsache, dass er noch eine Runde später ging. Ne? Für unsere Kategorie hier.
Ja. Okay. Wer ist deine Nummer 4?
Ja, meine Nummer 4. Leidet so ein bisschen darunter, dass er eigentlich noch ein Backup ist, aber ein Premium-Backup. Und ich glaube, der wird dir gefallen, Torben. Ist Running Back in Runde 4 gedraftet an 128 von den Dallas Cowboys, nämlich Tony Pollard.
Starker Running Back. Über den habe ich zwischenzeitlich auch mal nachgedacht. Ich habe über den auch nachgedacht, aber weil er Backup ist, hat das bei mir noch nicht auf die Liste geschafft.
Ja, ich habe auch, aber ich meine, er kann ja auch nichts dafür, dass die Cowboys in so einer Zwickmühle sind, dass sie Elliott starten lassen müssen. Ja, wegen dem Vertrag und weil hoher Draftpick und er läuft ja schon noch. Ich meine, hat er auch eine 1000-Yard-Season. Aber vergleichen wir das so mal. Ich meine, Elliott hatte 1002 Rushing Yards und 10 Touchdowns, hat aber auch alle 17 Spiele gestartet und hatte dabei nur ein Average von 4,2. So, Tony Pollard hatte einfach 0 Starts und hat in 15 Spielen 719 Yards erlaufen mit einem Average von 5,5. Zwar nur 2 Touchdowns, aber dafür halt 39 Receptions und 337 Yards. Also nochmal mehr als Elliott, was das Receiving Game angeht. Also ich könnte mir vorstellen, Torben, dass wir nächstes Jahr bei den Starts von Tony Pollard keine Null sehen und das nicht zwangsläufig mit einer Injury von Elliott zu tun hat.
Ich muss jetzt leider durchgehend sagen, ich wünsche mir das ja schon seit letztem Jahr und hate ja die ganze Zeit gegen Elliott. Und deswegen feiere ich natürlich deinen Weg und sage, also Tony Pollard muss auf jeden Fall mehr Snaps sehen. Also eine Zahl auf Vertrag kann keine Begründung für Spielzeit sein.
Ja, ich finde es halt so beeindruckend, über 700 Yards zu rushen und 0 mal gestartet. So, ne? Also das ist schon wirklich, also spätestens, wenn es für ihn einen neuen Vertrag gibt, wird er ein Angebot kriegen, wo er der Number One Back ist. Wenn Dallas ihn da nicht hält.
Aber genau, das glaube ich auch. Ich habe noch jemanden, der noch ein bisschen tiefer gedraftet worden ist. Der ist kein Star und ich glaube, also der ist so, glaube ich, Bekanntheitsgrad wie Tony Pollard. Er ist aber Receiver. Er ist in der 6. Runde. Er ist der 208. Pick. Er hat bei Bowling Green gespielt.
Ach hey.
Scotty Miller von den Tampa Bay Buccaneers.
Ah ja.
6. Runden-Pick, immerhin eine solide 3. Option auf Receiver geworden. Eine gute Matchup-Waffe. Ich glaube, gerade unter Tom Brady natürlich nochmal aufgeblüht. So kann man es, glaube ich, formulieren. Natürlich nie die Nummer-1-Option, aber von einem 6-Runden-Pick solide Starts zu kriegen, bin ich eigentlich schon mit zufrieden, sagen wir es so.
Ja, absolut. Und er hat natürlich auch das Glück, aber das ist ja das Schöne an Tom Brady. Tom Brady schmeißt jedem den Ball zu. Ne? Und davon profitiert dann natürlich auch Miller. Und wenn du in der 6. Runde dein... Was ist er denn? Ist er der 3. Receiver? Schon hinter Evans?
Ich glaube mittlerweile.
Was ist er, die 3?
Nicht mehr, weil sie ja jetzt wen verpflichtet haben. Ja, die haben doch Dings Russell Gage verpflichtet. Aber eine Zeit lang, die letzten 2 Jahre, war er auf jeden Fall... Also ja, okay. Die letzten 2
bei dir.
So, kommen wir am besten zu den 3 Enttäuschungen. Also Spieler,
Ich habe noch einen. Einen habe ich noch. Wir wollen meine Nummer 5 nicht vergessen. Ich habe noch eine. Nummer 5 und ganz regulär. Und das ist ein Spieler, von dem man, glaube ich, irgendwie vergessen hat, dass der 2019 gedraftet wurde. Ich habe es zumindest überhaupt nicht auf dem Schirm. Runde 5, Wide Receiver, 149, Las Vegas Raiders, Hunter Renfrow. Wurde 2019 gedraftet. Krass. Ja, ja. Hab so die Runden durchgescrollt, weißt du, so, was ist denn da so? Ich so, Sekunde, wieder hochgescrollt. Ja, den muss ich nehmen. Ich meine, was für eine überragende Season hatte Hunter Renfrow. Ja? 1038 Yards, 9 Touchdowns. Was für ein nicer Slot-Receiver. Sieht überhaupt nicht so aus. Ja, wir haben schon mal über dieses Bild gesprochen von DK Metcalf und ihm nebeneinander. Oder es gibt auch so ein Bild, wo er in seinem Clemson-Shirt da irgendwie, weiß ich nicht, in seinem Unizimmer abhängt. Und du so denkst, ja, okay, das ist gar kein Athlet. Aber er läuft seine Routen so unvorstellbar nice. Und Route Running ist key. Und was ist das für ein Waffenarsenal jetzt bei den Raiders, bitte? Ja, du hast eine klare Nummer 1 in Adams. Du hast eine richtig gute Slot-Waffe in Hunter Renfrow und du hast einen der besten Tight Ends der Liga in Waller. Also wenn das nicht vielseitig ist, weiß ich auch nicht. Und er hat seinen Vertrag bekommen, 32 Millionen, 2 Jahre. Hunter Renfrow für einen 5. Runden-Pick. Richtig nice.
Jetzt stelle ich dir eine Frage, wen hättest du lieber im Kader? Cooper Kupp oder Hunter Renfrow unter den finanziellen Bedingungen, dass Cooper Kupp natürlich auch doppelt so teuer ist?
Ich wusste, dass das, irgendwie habe ich da vorhin nämlich auch drüber nachgedacht. So, ist Hunter Renfrow so jetzt ein Cooper Kupp für Arme? Und das finde ich halt überhaupt nicht. Ich finde, Hunter Renfrow läuft seine Routen auch überragend. Cooper Kupp, ja, ist natürlich, also nach der Season würde jetzt erstmal jeder schreien, Cooper Kupp, aber es ist so viel mehr Geld, dass, also ich habe lieber einen Hunter Renfrow und dann eine klare Nummer 1 in Devonta Adams, jetzt Alter und so, mal völlig außen vor gelassen. Also vielleicht. Ja, für einen Slot-Receiver, wenn ich da einen kriege, für das Geld mit dem Skill, Hunter Renfrow, Shitstorm, du darfst kommen.
Ja, gar nicht. Also ich bin da vollkommen bei dir. Meine Argumentation ist ganz klar, ich habe lieber einen Hunter Renfrow und kann mir dann noch einen zweiten krassen Receiver leisten, als einen Cooper. So. Ja. Von da kann ich das absolut nachvollziehen. Und okay, feier den Pick.
Jetzt kommt's.
Nice. Wen wir vielleicht auch noch erwähnen sollten, ist Gardner Minshew. Auch der wurde in der 6. Runde gepickt, hat ein paar Starts gesehen, könnte, glaube ich, immer noch ein solider Starter sein.
Ja, auf jeden Fall, könnte ich mir auch vorstellen. Irgendwo, der findet nochmal seinen Spot. Der ist noch nicht festgefahren in der Backup-Rolle. Das glaube ich auch nicht.
Ja. Kommen wir zu den 3 Enttäuschungen. Jetzt ist natürlich die Frage, nehmen wir jeder 3 Enttäuschungen oder gucken wir, dass wir insgesamt auf 3 Enttäuschungen kommen?
Ah, okay. Ja, das sind wieder die Feinheiten. Ich könnte mir vorstellen, dass wir zumindest eine Enttäuschung gleich haben. Deswegen, Tom, fang einfach mal an und ansonsten nennen wir am Ende nur noch den Namen. Aber hau erstmal deine erste raus.
Also meine größte Enttäuschung natürlich, wo ich mich auch persönlich beleidigt fühle, dass der immer noch bei den Patriots spielt, ist natürlich Nikhil Harry. Nikhil Harry, was habe ich mir damals durchgelesen, wurde als physischer X-Receiver gedraftet, den man sowohl Inside als auch Outside aufstellen kann. der einen großen Catch-Radius hat und der sollte sozusagen auch die Outside-Präsenz sein für die, die Tom Brady immer gefehlt hat. So, das Einzige, was in diesen Draft-Sachen gestimmt hat, war, dass N'Keal Harry gut blocken kann und das führt auch dazu, warum er jetzt noch im Kader ist, da streitet er sich nämlich gerade um den dritten Tight-End-Spot. Also er hat einmal sozusagen, hat man festgestellt, nee, als Receiver können wir dich nicht mehr gebrauchen. Und dann, ja, gibt es jetzt die Möglichkeit, dass wenn er im Kader bleibt, dann wird er halt der dritte Tight-End und dann halt der Blocking-Tight-End. Also und das, und das für den Erstrunden-Pick. Also eine größere Enttäuschung kannst du quasi nicht sein.
Ja, das ist wild. Ich meine, er tut mir halt auch so ein bisschen leid. Eigentlich ganz cooler Typ, so Arizona Hometown Kid, dann für Arizona State gespielt, irgendwie einer der besten Receiver all time für die Sun Devils. Alles coole Story und so. Und dann kommst du in die Liga, verletzt dich erstmal und hast irgendwie in 5 Starts, 7 Spielen 105 Yards oder so. Ne? Dann sollst du die, du hast ja schon gesagt, sollst du die Outside-Präsenz für Brady sein. In deinem zweiten Jahr ist Brady einfach weg. So, und wenn wir eben gesagt haben, Brady lässt Receiver gut aussehen, ja, blöd, so, blöd. Ja, und ja, also jetzt weiß ich habe ihn hier noch, stehen als, hätte ich dich jetzt gefragt, der wievielte Receiver ist er, weil Jacoby Myers, Devontae Parker, Kendrick Byrne, Nelson Aguilar, ja. Ja, gut, dass du mir jetzt sagst, er ist der dritte Tight End. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Hätte ich jetzt nicht erwartet, Tom. Nice. Oder nicht nice. Eher traurig. Sogar sehr traurig. Der Blocking Tight End. Du bist Receiver, wirst zum Tight End, in Anführungsstrichen degradiert und dann auch noch zum Blocking Tight End. Das schmerzt.
Du musst halt dir vorstellen, das beste Spiel seiner Karriere war dieses Schneegame in Buffalo, wo man einfach alles aufs Feld gestellt hat, was irgendwie blocken kann. Wo Mac Jones nur dreimal den Ball geschmissen hat. Da hat N'Keal Harry richtig viel Playtime gekriegt, weil man gesagt hat, ja, verprügel irgendeinen Cornerback. Komm, vermöbel irgendwen. Block einfach ein bisschen. Das war dein bestes Spiel.
Ey, wirklich, woran erkennt man einen Receiver, der nicht so gut ist, wenn sein bestes Spiel bei Schnee ist, was so ziemlich die beschissenste Voraussetzung für jedes Passing-Game ist. Ja, das ist bitter. Das ist bitter. Also ja, es ist natürlich auch eine meiner drei Enttäuschungen. Siehst du, da ich habe jetzt mit einem anderen Spieler gerechnet, aber den haben wir auch schon mal gleich. Deswegen mach mal weiter, weil ich glaube, wir haben noch einen gleich.
Ja, also meine zweite Enttäuschung ist, und ich glaube, die dritte Enttäuschung, das ist, glaube ich, die, auf die du hinaus willst, aber meine zweite Enttäuschung ist Pick Nummer 4. Clarence Ferrell, den die damals Oakland Raiders an 4 als Defensive End genommen haben. Und hier muss ich leider einfach sagen, dass ich von einem vierten Pick mehr erwarte als eine Saison, die beste Saison war seine erste, da hat er 38 Tackle gehabt, was schon nicht überragend ist. 2021 kommt er noch auf 14. Und das für einen Erstrunden-Pick, Pick 4, muss ich einfach sagen, da haben sich wahrscheinlich die Raiders mehr erhofft. Also viel, viel mehr.
Der einzige Grund, Tom, warum der bei mir nicht bei den Enttäuschungen steht, ist, weil wir den gleich nochmal thematisieren, wenn wir die ersten 10 durchgehen. Das ist der einzige Grund. Ansonsten völlige Enttäuschung. Was willst du sagen? 2021 in 0 von 16 Spielen gestartet. Ja, so. Ja. Und das war dein vierter Pick. Punkt. Punkt. Jetzt ist er Backup von Crosby und Chandler Jones. Gute Karriere. Sehr, sehr ärgerlich für alle Beteiligten. Okay, dann heb ich mir meinen dritten auf, weil das wird safe der gleiche sein. Ist auch, also man muss auch sagen, wir haben jetzt hier nur First-Round-Picks, aber man kann von einem Fünft-Runden-Pick auch nicht wirklich enttäuscht sein, oder? Also ich meine, wenn ein Fünft-Runden-Pick am Ende ein guter Special-Teamer ist, dann kann ich nicht mal sagen, ja, ich bin jetzt enttäuscht, so. Ne? Also ist ja nicht drin. Deswegen bewegen wir uns hier natürlich primär in der ersten Runde. Und ich habe noch LJ Collier von den Seattle Seahawks, Defensive End, Runde 1 an 29 gedraftet. Leider auch so eine wirklich, ja, nicht gute Karriere, also die 50-Option wurde auch declined, natürlich. Ich meine, ich würde sagen, er hat nicht mal Trade-Value. 2020 hat er immerhin noch 16 Games gestartet, 3-6 und ja, 2021 hatte er dann noch irgendwie 30% der Defense-Snaps, hat 0 Spiele gestartet von 10, wo er sich dressen durfte. Ich glaube, er war nicht mal verletzt. Das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ich glaube, er war einfach auch manchmal einfach inactive. So, also, er war einfach wirklich nicht gut und das für einen First-Round-Pick. 0-6, 8 Total Tackles in der letzten Season. Ja, ich glaube, da kann man schon von einer Enttäuschung sprechen.
Absolut, absolut. Und von daher, hier gehe ich, also hier muss ich immer die Geschichte dazu erzählen. Ich bin damals, als sie den gedraftet haben, Tobi gegangen und habe gesagt, boah, freue ich mich richtig für dein Team, dass sie den Spieler gekriegt haben von Notre Dame als Defensive Tackle an 29. Ich hätte gedacht, dass Jerry Tillery eine richtig gute Karriere haben wird. Und ich muss jetzt hier auch einfach mal sagen, dass die ersten 2 Jahre komplett enttäuschend waren, meiner Meinung nach. Jetzt mit 51 Tackle combined er eine gute Saison gespielt hat in dem Sinne, also eine solide Saison gespielt hat. Ich aber jetzt auch sagen muss, wenn ich jetzt das System mir von Staley angucke, dann passt da Jerry Tillery eigentlich nicht rein. Und damit ist er für mich eine riesige Enttäuschung. Ich hätte mehr von ihm erwartet. Jerry Tillery. Ja,
das war natürlich auch
ein persönliches Ding. Ist auch ein persönliches Ding.
Ja, vor allem so D-Liner, du hypest ihn und dann enttäuscht er. Das, weißt du, und ich ahnungsloser DB, der die Defensive Line und die Line of Scrimmage schmeißt, nur von relativ weit hinten sieht, der widerspricht dir dann auch nicht. Der denkt sich, oh cool, okay, den Hype nehme ich mit. Notre Dame-Spieler, doppelter Hype. Ey, was will ich mehr? Ja, vielleicht als Defensive Tackle ein gutes Game gegen den Run. Weil das ist halt nicht vorhanden. Er hat manchmal ein paar ganz gute Pass-Rush-Moves, wo ich mir so denke, ja, aber ich habe lieber einen Defensive Tackle, der nicht so gut im Pass-Rush ist, aber vielleicht den Run-Stop, weil das hat ja offensichtlich nicht funktioniert. Aber das Problem ist, die Hoffnung wird halt immer hochgehalten. Und so Brandon Staley auch vor der letzten Season, oh, Jerry Tillery, wir feiern den hart. Ich meine, natürlich sagst du in der Pressekonferenz nicht, ja, mein Spieler XY ist scheiße, aber wenn du ihn nicht gut findest oder dir nicht viel von ihm versprichst, erwähnst du ihn halt einfach nicht, weißt du, so von dir aus, dann erwähnst du ihn halt einfach nicht. Aber er hat ihn aktiv von sich aus nicht als Antwort auf irgendeine Frage gelobt. Und da hat mir gedacht, okay, Brent Staley ist bekannt für eine gute Defense, so ein neuer, junger Defense-Guru, der macht Jerry Tillery richtig gut. Nee, Jerry Tillery hatte so ein paar Plays in der Season, wo ich gesagt habe, ja, okay, nice. Aber ich glaube, er hatte mehr dumme Penalties als solche guten Plays. Von daher, ja, leider eine Enttäuschung. Und blöd, dass von 3 Enttäuschungen oder 4, die wir jetzt in Summe genannt haben, 2 aus unseren Teams waren. Das ist natürlich schade.
Ja, wir wissen alle, dass also die Patriots können halt nicht draften. Also jedenfalls keine frühen Runden draften. Das ist jetzt die Entschuldigung für alle. Die Patriots werden eher dafür gebasht, wenn sie mal so einen 7-Runden-Pick verkacken. Weil der ist ja wichtig, wenn man schon nicht früh...
Dann, Torben, eine persönliche Frage an dich. Was ist dir lieber, wenn sie, also ich meine, ich weiß, okay, klar, was dir lieber ist, aber ist es dir lieber, dass die Patriots einen Highlight-Prospect draften? Oder einfach wie einen Cole Strange, der für alle anderen Drittrunden-Pick ist, den in der ersten Runde draften, der dann aber wieder ein richtig guter Drittrunden-Pick in Anführungsstrichen für die Patriots wird, anstatt dass sie irgendeinen Highlight-Spieler draften, den du kurz hypen kannst, wo aber die Chance bei 90% liegt, dass er ein Bust wird. Was ist dir lieber? Keine Highlights, oder?
Ja, also prinzipiell keine Highlights, dafür halt solide Spieler. Bei Cole Strange habe ich jetzt richtig häufig gehört, der wäre wohl in die zweite Runde gegangen. Dass man ihn in der zweiten Runde sozusagen mit seinem zweiten Pick nicht mehr bekommen hätte und man dann halt gesagt hat, ja, okay, wir traden jetzt down und nehmen dann Cole Strange, weil er Need erfüllt und wir den Spieler mögen. Und das finde ich immer noch in Ordnung. Das gefällt mir dann halt wirklich gut. Obwohl ich am Anfang geschockt war.
So, ja, und aber, man muss sagen, der wird eine bessere Karriere hinlegen als, ich sag mal, vorab potenzieller Drittrunden-Pick, als ein Keel Harry, der als First-Round-Pick gehandelt wird und jetzt nicht die glamouröse Karriere hatte. Ne?
Cole Strange wird auf jeden Fall starten, von Day One.
Ja, so, genau. Genau.
So, deswegen. Aber wir gehen jetzt einfach, wir kommen mal zu den Top 10. Wir gehen jetzt einfach mal die Top 10 durch und besprechen halt, hey, wer war es guter Pick, war es kein guter Pick und mehr will ich da eigentlich gar nicht großartig hören. Wir fangen einfach mal an. Kyler Murray, der als Quarterback zu den Arizona Cardinals gegangen ist, an Pick 1.
Das Ding mit Kyler Murray ist, also er ist nicht so mobil wie Lamar Jackson und wirft nicht so gut wie Russell Wilson. Ist aber trotzdem sehr guter Dual-Threat-Quarterback und die Frage ist, ist er ein besserer Dual-Threat-Quarterback, wenn er beides gut kann, als wenn er nur eine Sache so sehr gut kann? Also weißt du, was ich meine? Und ich habe immer noch die Hoffnung, dass er dadurch wirklich eine richtig nice Kombi von beiden am Start legt und ein richtig, richtig starker Quarterback werden kann. Aber das denke ich jetzt schon seit 2 Jahren. Rookie-Season immer mal so ein bisschen ausgeklammert, gerade bei Quarterback. Aber ich denke das jetzt schon seit 2 Jahren und wenn du dir die Zahlen so anguckst, so richtiger Fortschritt siehst du da halt nicht. Yards sind ungefähr immer gleich, so zwischen 3,7 und 3,9, Touchdowns immer so zu 20 und 26 und Picks zwischen 10 und 12. Aber also wenn du dir nur die Stats anguckst, zumindest Passing, dann ist das dreimal die gleiche Season. Und ich will jetzt von Kyler Murray mal sehen, dass der nächste Step kommt. Und ich will den sehen, bevor er weiter rumheult wegen seinem Vertrag. Ja? Also natürlich, Kyler Murray, ich würde ihn auch immer noch an dieser Stelle picken, aber ich gehe mit ein bisschen mehr Vorbehalt in die Season und ich will jetzt mal vielleicht 4.000 plus Yards sehen. Ja, ein besseres Verhältnis von Touchdown zu Interception.
Also ich wünsche ihm einfach, dass Hopkins fit bleibt und dann wird
es auch. Ja gut, ja klar.
Ich würde sagen, an 1 kann man den hier auf jeden Fall nehmen, weil Quarterback Value, ja, er ist für mich nicht der beste Spieler des Drafts, aber mit dem Hintergrund Quarterback, deswegen an Pick 1. Finde ich den Pick weiter in Ordnung. So.
Ja.
Kommen wir zu Pick 2, würde ich sagen. Der ging an Nick Bosa von den San Francisco 49ers und hier muss ich gleich vorwegnehmen, für mich ist das der beste Spieler im Draft.
Ja, absolut. Also beide, also wie kann eine Familie zwei so krasse Brüder hervorbringen? Gut, die Watt-Familie kann das auch. Die hat sogar noch den dritten Bruder, der irgendwie Fullback ist. Derek Watt. Aber ja, das ist schon wirklich Nick Bosa. Defensive Rookie of the Year. Dann 2020 nur 2 Spiele gespielt wegen Verletzung. Und dann so phänomenal zurückgekommen, dass ich finde, er hätte Comeback-Player werden müssen. Aber gut. Wer ist es, Dak Prescott geworden? Letztes Jahr?
Ich meine, es ist Prescott geworden und dann sage ich halt, ja, okay, Quarterback schlägt End.
Ja, aber das ist auch der einzige Grund, weil sonst du kommst wieder aus einer Season, also du hast in der Season zuvor 2 Spiele gespielt, dann kommst du wieder, spielst komplett durch diese Season, machst 15,56, 21 Tackle for Loss, ja. Also was willst du mehr von dem Spieler? Nick Bosa ist eine Maschine und der Spieler in der San Francisco Defense, besseren Spieler kannst du an dieser Stelle nicht picken.
Absolut. Kommen wir zu Pick 3. Quinnen Williams, Defense Tackle, spielt für die New York Jets. Hier muss ich sagen, also ich feiere Quinnen Williams, der wurde jetzt auch bezahlt. Er ist nicht Nick Bosa oder so, aber er ist A, der beste Defense Tackle, mit Simmons, der beste Defense Tackle im Draft. Aber der ist schon richtig, richtig gut. So, und von daher finde ich den Pick immer noch in Ordnung.
Ich finde, also Defensive Tackle zu bewerten ist ja immer ein bisschen schwierig. Weil sein Job ist es, Räume für die Gaps für die Linebacker irgendwo zu öffnen, damit die ein nices Play machen können. Oder vielleicht auch mal 2 O-Liner zu binden, damit der Edge ein bisschen mehr Freiheiten hat. Also du machst ja viel Aufgaben, die man nicht in Stats begreifen kann. Und was aber nicht heißt, dass du nicht ein absolut wichtiger Spieler sein kannst. Und Quinn Williams ist definitiv ein Building Block für diese Jets Defense. Und deswegen hat er auch das Geld bekommen. Und das völlig zu Recht. Aber du musst halt ein bisschen graben, um irgendwie mal was Nettes über ihn sagen zu können. Aber ich habe was gefunden. Von 89 Interior Defense Line Spielern mit mindestens 400 Snaps ist Williams auf Platz 12, was Impact Plays per Game angeht. Nämlich 4,3. Also 4,3 Plays, wo er wirklich einen Impact aufs Game hat. Und nur mal zur, als Relation. Auf 1 ist Aaron Donald und der hat 7,3. Aber trotzdem, er ist da, was das angeht, der 12. beste Defensive Tackle und er hat ja noch ein paar Jahre vor sich. Also von daher, ich würde ihn hier vielleicht auch wieder picken, wenn ich die Jets wäre. Und natürlich jeder verkackte Redraft hat hier irgendeinen Receiver, ne? AJ Brown, DK Metcalf, alles gelesen. Nee, also ich würde dann trotzdem Quinn Williams nehmen, weil Jets im Rebuild, baust dein Team von der Line of Scrimmage aus auf, hast und hier einen Anker in der Mitte, fertig.
Du kannst Quinn und Williams sowohl auf die Null stellen, also gegenüber vom Center, wirkt jetzt Snows, aber er kann auch mal eine Dreitechnik, also zwischen Guard und Tackle spielen. Und das finde ich halt auch total wertvoll. Und ja, natürlich ist es jetzt einfach zu sagen, ja, ich hätte gern AJ Brown, aber ich finde Quinn und Williams an dieser Stelle hier immer noch gut.
Ja, genau. Und er hat ja sogar auch Pass-Rush-Upside. Also 15,56, 21 Tackle for Lord. Ah, gut, das hat jetzt nichts mit Pass, aber 15,5 Career-Sacks. Ja, also selbst das kann er ja auch. Ist nicht nur irgendwie ein purer Run-Stoffer, wie heißt der, den sie auch geholt haben, Fatukasi? Zum Beispiel, ne? Das ist so pure Run-Stuffer. Nee, also Quinn Williams hat auch Upside im Pass-Rush, also ich feiere den Spieler hier und würde ihn hier vielleicht wieder picken.
Ja. Kommen wir, glaube ich, zu einem Spieler, zu Pick 4, den wir nicht wieder picken würden, den wir wahrscheinlich nicht mal in der ersten Runde picken würden. Clarence Farrell an die Oakland Raiders mit Pick 4, Defensive End.
Also Raiders... Nice, dass ihr noch Max Crosby gedraftet habt. Das macht es so ein bisschen wett an dieser Stelle. Ne? Allgemein, so hier Max Crosby, Hunter Renfrow. In der zweiten Runde, war das 2019, wo sie Mullen gedraftet haben? Den Corner?
Ich glaube. Ich glaub.
Meine ja, aber ich habe
Also hab
überlegt,
Fall,
ihn hier zu nehmen.
Ja. Also in einem Redraft ist es gar nicht so unwahrscheinlich, hier an 4 Max Crosby zu nehmen, anstatt Clarence Farrell.
Genau, das zeigt schon, wie krass das ist. Und ich will die Raiders nicht zu sehr bashen, weil wegen den genannten Spielern eben gefällt mir prinzipiell dieser Draft von den Raiders. Aber halt der First-Round-Pick. Ja, gut. Ich glaube, die hatten die nicht. Egal, da müsste ich jetzt nachschauen, da will ich mich jetzt hier nicht verrennen. Wir hatten das mal in irgendeiner Folge. Das ist jetzt zu gefährliches Halbwissen. Aber der Pick war auf jeden Fall nicht gut.
Ja, so, das können wir doch einfach mal so sagen. Mit dem Pick Nummer 5 haben die Tampa Bay Buccaneers den Linebacker Devin White ausgewählt. Hier muss ich sagen, Devin White ist natürlich der primäre Anker hier als Middle Linebacker der Tampa Bay Defense. Ich finde den richtig, richtig gut. Ich würde ihn von der Qualität her wahrscheinlich da immer noch picken. Ich weiß aber nicht, ob ich einen Linebacker an 5 nehmen würde.
Ja, das ist halt so das Ding, ne? Also jetzt gerade im Rückblick schon. Ne? Also,
ja, genau.
Also das ist halt das Ding.
Wenn ich den Linebacker an 5 nehme, dann soll er so gut sein wie Devin White.
Genau.
Aber nicht Linebacker an 5.
So, du wirst halt für einen Linebacker, wenn der nicht funktioniert, sehr schnell zerrissen. So, also es ist riskant, einen Linebacker hochzunehmen, weil die meisten ja sagen würden, ja komm, Linebacker kriegst du auch noch später. Aber wenn du jemanden wie Devin White draftest, der zusammen mit Lavonte David das Herz deiner Defense ist, wiederum eine Defense, die maßgeblich am Super Bowl-Erfolg beteiligt war. Ja, da war Tom Brady, keine Frage, aber die Defense war unglaublich stark in dem Jahr. Vor allem dank Devin White und Lavonte David. Und dann würde ich sagen, alles richtig gemacht. Ich meine, der hat jedes Game gestartet, jedes, seit er Rookie ist, kommt auf 359 Total Tackles, 27 Tackle for Loss, sogar Sacks, 15 Sacks. Also, du, würde ich da wieder picken. Ich bin auch skeptisch bei Linebackern und hätten wir diesen Draft gemockt 2019, hätte ich ihn hier wahrscheinlich nicht genommen.
Genau,
aber jetzt ich glaube, das, kann ich diesen Pick nur feiern.
Ich glaube, das ist eine gute Formulierung dafür, dass man halt sagt, ja, okay, wenn man jetzt selber einen Mock-Draft 2019 schreiben würde, hätte man keinen Linebacker an 5 genommen. Aber jetzt im Nachgang kann man es argumentieren, dass man sagt, war richtig. Kommen wir zu Pick Nummer 6. Und hier scheiden sich, glaube ich, die Geister. Quarterback für die New York Giants, Daniel Jones. Ich muss immer noch sagen, ich finde den gar nicht so verkehrt. Vom Grundsatz her, der hatte jetzt halt die letzten Jahre schlechte Umstände, hat aber meiner Meinung nach auch gute Ansätze gezeigt. Ich kann den immer noch nicht bewerten. Und deswegen sage ich mittlerweile, okay, deswegen würde ich ihn nicht mehr an 6 nehmen. Aber ich finde ihn gar nicht so, also ich finde ihn gar nicht so schlecht. So.
Ja, also man kann schon, denke ich, sagen, 2019 war ein bisschen overdrafted, aber halt Quarterback. Ne? Also das kann man vielleicht schon mal sagen. Er wird natürlich, selbst wenn er sich jetzt fängt und in dem neuen System von Brian Daboll super funktioniert, kein Tier-1-Quarterback werden. So, aber es können ja auch nicht alle 32 Teams den besten Quarterback haben. Er kann aber trotzdem einen wirklich solider, / guter Starter werden, weiß ich nicht, so wie ein Ryan Tannehill, im besten Fall wie ein Kirk Cousins, keine Ahnung. Wenn die Umstände stimmen. Und er hatte wirklich miese Umstände. Wirklich. War es der GM, der Owner, wer auch immer, der gesagt hat, wir haben ihm wirklich alle Steine im Weg gelegt, die man ihm im Weg legen kann. Jetzt haben sie ihn den letzten Stein auch noch im Weg gelegt, indem sie die 50-Option nicht ziehen. Aber ich glaube, wir sehen dieses Jahr eine bessere Performance von ihm. Immerhin hat er jetzt, wirklich ein gutes Tackle-Tandem mit Andrew Thomas und Evan Neal. So, also da wird er schon mal beschützt. Receiver ist auch nicht völlig verkehrt. Ne, Golladay, Tooney, Slayton, Shepard.
Einen Coach, der schon mal gezeigt hat, dass er einen Quarterback weiterentwickeln kann und der eine Quarterback-freundliche Offense spielen kann.
Genau. Und der, so, aber jetzt lassen wir die Kirche im Dorf und genießen das wieder mit Vorsicht, aber auch schon mehrfach betont hat, wie zufrieden er mit Daniel Jones ist. So in dem, was er bis jetzt gesehen hat und bla bla bla. Können natürlich auch alles leere Worte sein und Floskeln, aber ja. Macht also, vielleicht ja ein bisschen Hoffnung.
Genau, einigen wir uns darauf, nicht Pick Nummer 6, aber nicht verkehrt. Ja, genau. So, ich glaube, das kann man sagen.
Ja, wenn man den Advice geben würde, hätte der down getradet, hätte er dann wahrscheinlich auch noch bekommen.
Ja, So, Pick Nummer 7, Josh Allen, Defensive End für die Jacksonville Jaguars. Wahrscheinlich eine der smartesten Entscheidungen, die die Jacksonville Jaguars in den letzten Jahren gemacht haben.
Ja, also für die Jacksonville Jaguars war Josh Allen in der ersten Runde praktisch ein Nick Bosa. So, also, weißt du, wenn du dir so ein paar andere Spieler anschaust, die schon mal gedraftet wurden in der ersten Runde. Josh Allen, ja, ich glaube, der findest du, er kommt zu kurz so ein bisschen. Ich finde, der geht so ein bisschen unter. Der ist jetzt natürlich...
Also das Ding ist halt, ich glaube, der kommt ein bisschen zu kurz, aber ich finde ihn halt auch nicht Elite. Also ich finde ihn sehr gut, ja, aber ich finde ihn nicht Elite. Und deswegen, und dann spielt er noch bei den Jaguars, die jetzt sowieso nicht so viel Beachtung kriegen. Und wenn halt negativ, ich glaube, da kommt viel zusammen, dass man den halt nicht wirklich respektiert.
Ja, ich glaub, sein Problem ist oder sein Pech ist, was die öffentliche Wahrnehmung angeht, dass er an 7 gepickt wurde und nicht an 20. So, weißt du?
Ja.
Das ist, glaube ich, etwas, was ihm nicht zugutekommt. Es war vielleicht ein bisschen zu früh. Aber ich meine, seine Rookie-Season war krass. Ne? Dann hat er so ein bisschen Down-Year gehabt, hat sich aber auch verletzt. Hatte dann aber eigentlich gar kein schlechtes Comeback letztes Jahr mit 7,56. Und es ist ja mal schön zu sehen, okay, selbst wenn die Statline nicht ganz so krass war in dem Jahr, aber es gab so ein paar Spiele, wo aufgeblitzt ist, was für ein Potenzial er hat. Und man muss halt nur noch hinkriegen, das auf eine ganze Season zu übertragen. Und dann, das hat natürlich super viel Medienaufmerksamkeit bekommen. Da hat er sie bekommen, weil er genauso heißt wie ein sehr guter Quarterback. Aber in dem Spiel gegen die Buffalo Bills und gegen Josh Allen, da hast du gesehen, wie gut der Edge Josh Allen von den Jaguars sein kann. Und wenn du das jetzt schaffst, mit Doug Peterson als Head Coach, ein bisschen konstanter aufs Feld zu bringen, dann könnte ich mir vorstellen, dass Josh Allen auf jeden Fall Double-Digit Sacks hat nächstes Jahr.
Das würde ich tatsächlich so unterschreiben. Also ich finde auch immer noch, auch an 7, wenn ich mir das Potenzial und die Umstände angucke, unter denen er spielen musste, finde ich den Pick hier in Ordnung. Defensive End ist eine Premium-Position, wird tendenziell manchmal auch ein bisschen zu früh gepickt. Also von daher finde ich es okay.
Das ist okay.
Kommen wir zu Pick Nummer 8. TJ Hockenson für Tight End für die Detroit Lions. Hier bin ich ehrlich gesagt auch wieder im Zwiespalt. Hockenson ist für mich der sechst- oder siebtbeste Tight End, vielleicht auch der fünftbeste Tight End der Liga, aber er ist halt auch Tight End. Findet man einen guten Tight End nicht auch in der zweiten oder dritten Runde?
Ja, also ich fand es damals wirklich krass, dass Hockenson, also ich kann dir gar nicht mehr sagen, ob es unerwartet war. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, der war schon in vielen Mock-Drafts auch relativ weit oben. Aber ich finde es immer noch krass, einen Tight End zu früh zu nehmen. Und dann gerade ein Team wie Detroit, die dann ja doch ein paar Needs mehr haben. Wo ich so sage, ja, okay, draft einen Tight End später, hol ihn dir über Free Agency. So im letzten Mock-Draft, den wir jetzt hier gemacht haben, für diesen Draft, dieses Jahr, da hatte ich irgendwann mal gesagt, so ja, die Tampa Bay Buccaneers, so, die können von mir aus, wenn die Trey McBride in der ersten Runde draften würden, einfach um Tom Brady für sein vielleicht letztes Jahr nochmal, falls Gronk nicht zurückkommt, eine Waffe auf Tight End zu geben, dann hätte ich das verstanden. So. Das wäre ein Szenario, wo ich sage, ja, da macht Tight End in der ersten Runde wirklich Sinn. Aber wenn du so viele Needs hast, weiß ich nicht, also spontan, weiß ich nicht, ein Edge Rusher, Montez Sweat oder so, ne, irgendwie so eine Premium-Position oder Max Crosby, aber den will ich hier nicht erwähnen, weil das kann ja niemand ahnen, aber Montez Sweat zum Beispiel, der auch in der ersten Runde ging, weiß ich nicht, dass du dann hier einen Edge-Rusher an dieser Stelle nimmst, vielleicht eher anstatt einem Tight End. Und man muss auch sagen, Hockenson, so krass waren die Zahlen jetzt auch noch nicht. Ne? Also da wartet man jetzt auch noch so ein bisschen auf die eine überkrasse Season. Ne? Also ich finde, noch hat sich der Pick nicht ausbezahlt.
Genau, noch hat er, glaube ich, nicht. Also er lebt noch ein bisschen vom Ruf und vom Potenzial, dass man halt sagt, ja, die Ansätze, die gefallen einem halt, aber... Jetzt, deswegen sage ich, er ist nicht Elite. Er ist sehr gut, aber er ist nicht Elite auf seiner Position. Ja. Aber er ist jetzt auch kein absoluter Fehlgriff. So kein Clarence Farrell. So.
Genau. Mhm. Ja, und ich glaube, der kriegt seine 1000-Yard-Season noch. Und ich glaube, er ist wirklich wichtig für dieses Team. Vom Charakter. So, der passt da auch einfach gut rein. Und das rechtfertigt jetzt nicht alleine einen Pick an Nummer 8, aber wenn man kombiniert, dass er gut nach Detroit passt, plus die Tatsache, dass ich mir schon vorstellen kann, dass nächstes Jahr oder spätestens übernächstes so eine 1000-Yard-Season bei rumkommt, dann ist das schon in Ordnung. Dann ist das hier auf jeden Fall ein guter Pick.
Genau. Kommen wir zu Pick 9. Ed Oliver, Defensive Tackle von den Buffalo Bills. Immer noch ein bisschen underrated, glaube ich. aber halt auch wieder ein solider Starter, wo man halt immer sagt, ja, okay, hier muss aber eigentlich für den Pick noch ein bisschen mehr kommen. Damit er den Pick rechtfertigt, müsste er eigentlich dominanter auftreten. Ich glaube, dass er das Potenzial hätte, aber er hat es jetzt halt auch über 3 Jahre nicht gezeigt, in dem Sinn, also nicht konstant gezeigt.
Ja, also es war schon, ich würde schon sagen, Upgrade von 2020 zu 2021, da war schon nochmal eine Steigerung. Man wünscht sich jetzt vielleicht noch eine Steigerung, aber man muss auch sagen, ich meine, man kann schon sagen, die Bills waren letztes Jahr die beste Defense, oder? Also könnte man Case für finden. Ja, so, und er ist ein Starter in dieser Defense und somit wichtiger Bestandteil für den Erfolg dieser Defense. Und wenn du eine Defense aufbaust und er spielt da eine essentielle Rolle, dann ist es doch ein guter Pick. So.
Genau, also ich würde sagen, er war so, also sozusagen, er ist ein guter Pick, er ist auch ein sehr guter Pick, aber er ist nicht mal der beste Fit hier, wäre nicht der beste Fit innerhalb des Drafts gewesen für die Buffalo. Trotzdem gut, und das kann man halt manchmal auch vorher nicht wissen. So.
Ja, genau, und wer sagt, dass, ja, ich bin bei dir, wenn du sagst, Simmons ist der bessere Spieler, aber wer sagt, dass Simmons die Rolle, die Ed Oliver bei den Bills hat, genauso gut erfüllt hätte? Oder vielleicht kannst du als Tackle bei den Bills halt auch einfach nicht so glänzen wie in einem anderen System oder whatever. Das sind ja auch alles Faktoren. Simmons halte ich auch für den besseren Tackle, aber wer weiß, wie Simmons wäre, wenn er von Buffalo gedraftet worden wäre, wie wir jetzt über ihn sprechen. Das kannst du alles nicht wissen. Von daher, also es ist auch ein Spieler, der in dem System funktioniert. Der wird jetzt kein Hall of Famer, ne, oder mehrfacher All-Pro. Aber er hilft den Buffalo Bills auf jeden Fall Super Bowl-Contender dieses Jahr zu sein. Ja, er ist ein wichtiger Bestandteil dieses Starting-Lineups. Und das ist das, was am Ende zählt, dass du einen starken Kader hast. So. Ja.
Absolut. Kommen wir zum letzten Pick, den wir heute besprechen. An Nummer 10, auch ein Linebacker, diesmal für die Pittsburgh Steelers, Devin Bush. Und hier zählen für mich eigentlich die gleichen Argumente wie bei Devin White. Ich würde keinen Linebacker an 10 nehmen, aber Devin Bush ist halt schon ziemlich gut und auch total wichtig für die Steelers.
Witzig, dass es noch ein Devin ist. Also wir haben 2 Linebacker in den Top 10 und sie heißen einfach beide Devin. Können wir kurz festhalten, dass das ziemlich witzig ist. Aber hier muss ich sagen, also bei Devin White, da sage ich, okay, Linebacker so früh, aber hat sich auf jeden Fall komplett ausgezahlt. Bei Devin Bush, so ein bisschen gedraftet, um Ryan Shazier zu ersetzen. Weißt du, der hat ja diese super unglückliche Verletzung, wisst ihr bestimmt alle. Und Devin Bush kam danach, man hatte übelst hohe Erwartungen, er hat auch abgeliefert. Ne? Er hat, glaube ich, Rookie Season 109 Tackle, 9 for Loss, also hat er geballert. Hatte dann aber das Verletzungspech 2020, hat nur 5 Spiele gespielt und du merkst halt, dass er sich davon noch nicht erholt hat. Und ich glaube, das war alles so eine emotional aufgeladene Situation auch in Pittsburgh, gerade Defense-Team Pittsburgh, ne? Also Steel Curtain und all das. Dann hast du Ryan Shazier mit dieser tragischen Geschichte, dann kommt Devin Bush, soll ihn ersetzen und ja, jetzt kommt er von der Verletzung zurück und kann nicht an seine Rookie-Leistung anknüpfen und wird deswegen vielleicht auch so ein bisschen, ich habe mich da so ein bisschen durch Steeler-Seiten geklickt, weißt du, und da ist schon so ein bisschen Frust zu spüren und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Story geschuldet und der Tatsache, für Devin Bush hat man getradet. So, das kommt auch noch hinzu. Also du hast ja auch noch für einen Linebacker hochgetradet. Du hast auch noch 2 Picks verloren. Und dann ergibt sich so ein Gesamtbild, wo ich sage, ja, okay, ich kann verstehen, warum der Hate gegen den Pick groß ist. Oder nicht der Hate, also warum er so ein bisschen in der Kritik steht.
Ja, also vielleicht nicht der Hate gegen den Pick, doch vielleicht der Hate gegen die Position des Picks, aber nicht gegen den Spieler. So kann man es, glaube ich, formulieren. Weil ich glaube schon, wenn ich Inside-Linebacker meinen würde, dann bin ich ganz schnell bei Miles Jack und Devin Bush und die spielen beide bei den Steelers, die mir halt richtig gut gefallen.
Ja, also ich glaube, Bush muss jetzt noch mal ein Jahr zeigen, wo er ein bisschen näher an seine Rookie-Season kommt, wo er sich vollständig rehabilitiert hat von der Verletzung und dann ist das ein richtig krasser Linebacker. Ich habe den im Draft-Prozess auch übelst gefeiert und dann wird er bei den Steelers unter Mike Tomlin auch wieder krass performen und dann ist das auch an der Stelle ein guter Pick. Aber wenn wir jetzt einen von diesen 10 hier nehmen, außer natürlich den Raiders-Pick, dann würde ich schon sagen, ist das der, wo ich vielleicht zusammen mit Hockenson was soll's. Nein, schwer zu sagen. Devin Bush an dieser Stelle ist auch schon okay. Wir sind ganz schön lieb gewesen, Torben. Wir sind wirklich lieb gewesen.
Also ich finde ihn okay. Also ich finde, er ist halt, also ich bin halt, das Ding ist halt, ich bin halt auch schulisch so aufgewachsen, dass eine 3 plus okay ist. So, also von daher, ne, also von daher war das halt immer so, ja, ich will jetzt hier, muss immer im Verhältnis dazu, wie viel Müll sonst gepickt wird, ist halt ein Devin Bush erstmal in Ordnung. Ein Devin Bush haben ist erstmal besser, als ihn nicht zu haben. Und ich finde, es war jetzt hier, also Pharrell ist für mich der klare Bust. Dann hast du halt so Spieler wie Bush, wo man sich nicht ganz sicher ist, wo Hockenson, wo man vielleicht noch ein bisschen einfach zu hohe Erwartungen hat. White, wo man vielleicht maximal die Position kritisieren kann. Und Jones halt für die Umstände. Aber du hast halt schon für die Top 10 hast du schon viele Volltreffer, finde ich. Wenn man sich das anguckt.
Das finde ich halt auch. Also so Ed Oliver und Devin Bush. Devin Bush nochmal wieder ein bisschen zurück zur alten Form. Ed Oliver vielleicht noch ein, zwei Mal absteppen. Hockenson, ja, werd deinem Hype gerecht. Aber im Prinzip, da ist bis auf den Raiders-Pick kein Bust dabei. Und das, da gibt es andere Top Tens. Also da gibt es wirklich andere Drafts. Ne?
Genau.
Von daher.
Von daher würde ich sagen, das war die Folge. Wenn euch diese Folgen gefallen, dann bewertet uns bei Spotify. Lasst uns ein Like bei Instagram da. Ansonsten, es war mir ein Blumenpflücken. Und das letzte Wort hast du immer du, Tobi.
Ja, es war schon wieder so eine richtige saure Gurkenfolge, ne, Tom? Aber hat Spaß gemacht. Ich liebe so eine Folge. Einfach mal so ein bisschen Meinung raushauen. Einfach mal so ein bisschen rumblabern. Leute, macht's gut. Ciao, ciao.
Tschö.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.